Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für mich ein Vorrecht, bei euch zu sein. Und ich musste schon denken auf der Herfahrt. Ja, ich durfte ja vieles in der Geschichte dieser Gemeinde miterleben. Was habt ihr alles durchgemacht? Und doch seid ihr immer noch da. Und das zeigt uns doch, wenn es heißt in der Bibel, der Herr baut seine Gemeinde, nicht wir. Er trägt durch und er führt weiter. Und da dürfen wir sehr, sehr dankbar dafür sein. Ja, als ich mich Gedanken machte über diese Predigt, da hat das die letzte Woche so alles über den Haufen geworfen. So ein bisschen. Wir haben es ja schon gehört. Wie geht man damit um, was wir in dieser Welt erleben? Vor 2 Wochen habe ich mit 2 Pastoren aus Dnipro in der Ukraine gesprochen, die für 2 Wochen in Deutschland waren und wieder zurückgehen. In eine Gemeinde, die 7 Tage die Woche 24 Stunden offen ist. Wo Flüchtlinge ankommen, Flüchtlinge weiterziehen, wo traumatisierte Personen sind. Aber was man auch sagen darf, wo jeden Tag Menschen zum Glauben kommen. Das hört man selten, aber sie leiden viel. Ich habe einen von ihnen gefragt, Michael, wie geht's dir? Und er sagte ganz offen und ehrlich, nicht gut. Sie kämpfen. Und so könnte man gerade weiter erzählen, ja, wenn man jetzt Israel, das Geschehen ist ja alles sieht, diese Grausamkeiten, die passiert sind. Dann bekommt man ja eigentlich den Eindruck und könnte depressiv werden und sagt, es geht doch überall nur bergab, egal wo ich hinschaue. Es ist ja bei uns nicht viel besser. Wir haben es äußerlich noch besser. Aber was geht in unserem Land ab? Ein Arbeitskollege rief mich an, sagte, Manfred, was geht in dieser Welt ab? Ich kapiere es nicht mehr. Und schon waren wir im Gespräch. Man merkt also, es packt die Leute. Auch bei Kunden merke ich das, wenn ich unterwegs bin. Ja, wir verstehen nicht mehr, was in dieser Welt abgeht. Und auf diese Woche, ich musste so ein paar Kurznachrichten gelesen, ja, Heilbronn haben sie eine israelische Flagge abgerissen, die aufgehängt wurde eigentlich als Gedenken an Israel. In Stade ist es passiert, an anderen Stellen. Heute Morgen habe ich gelesen, in Berlin hat man Häuser von Juden markiert mit dem Judenstern. Das erinnert uns auch an Dinge. Wir merken also, was auch in unserem Land abgeht. Dann habe ich gelesen, am Donnerstag kam ein neuer Film in die Kinos mit dem Titel Pambara. Brauchen wir einen Boss? Und der Verantwortliche, Matto Barfuß, der den Film produziert hat, sagt, ich will mit dem Kinofilm erreichen, dass der Mensch endlich einmal davon abrückt, sich als Krone der Schöpfung zu bezeichnen. Man will also weg von Gott. Man will Gottes Maßstäbe nicht mehr. Und so könnten wir noch viele andere Themen nennen, die uns das zeigen, wo man überall von Gottes Maßstäben abweichen will. Und ich wurde an einen Bibeltext erinnert, den ich nur kurz zu Anfang lesen möchte und sagte, ja, das ist die Zeit, in der wir leben. Und das ist die Zeit des Turmbaus zu Babel. 1. Mose 11, die Verse 1 bis 3. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen, Vers 4, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die Erde zerstreut werden. Ja, damit wir uns einen Namen machen. Wenn man in die Gesellschaft hineinschaut, man will die Welt verbessern, ja, aber man will es auf eigene Faust machen. Man lässt Gott außen vor. Und alles, was irgendwo mit biblischen Maßstäben zu tun hat, wird überall zurückgedrängt. Ob das in der Familie ist, ob das in den Schulen ist, an den Uni oder wo es ist. Wir können hinschauen, wo wir wollen. Gottes Maßstäbe werden zurückgedrückt. Und dann kam mir diese Woche die Frage, und damit, darum soll es heute gehen. Wie gehe ich jetzt als Kind Gottes damit um? Wie lebe ich zeitgemäß heute? Das ist mein Thema, zeitgemäß leben. Wie mache ich das angesichts dieser Umstände, die ich vor meinen Augen sehe und erlebe? Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem Römerbrief, der dieses Thema anspricht. Der kam mir dann auch in den Sinn. Römer 13, Vers 11 bis 14. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Zeitgemäß leben, wie mache ich das? Und wir sehen in diesem Aspekt zwei wichtige Dinge. Das ist keine vollständige Abhandlung über zeitgemäß leben. Ja? Es geht jetzt uns nur um diesen Text. Aber ich denke, da sind zwei sehr, sehr entscheidende Dinge für uns als Kinder Gottes. Zum einen, um zeitgemäß zu leben, müssen wir die Zeit verstehen. In welcher Zeit lebe ich eigentlich? Ich kann nicht mit verbundenen Augen mich in mein Schneckenhaus zurückziehen und sagen, okay, was alles in der Welt passiert, ist mir völlig egal. Sondern ich muss sehen, was geht in dieser Welt ab, was passiert. Mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und unser Text hier gibt uns zwei Hinweise, die, ich denke, entscheidend wichtig sind, um dieses zu praktizieren, ganz in unserem praktischen, in unserem alltäglichen Leben. Und der Text beginnt damit, Vers 11, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Die Zeit verstehen heißt wachsam sein. Was bedeutet wachsam sein? Das deutsche Wort wachen hat zwei Grundbedeutungen. Zum einen, wenn ein Mensch schläft, dann hat er sich auch nicht selbst unter Kontrolle, dann schläft er. Ja. Zum Beispiel Schlafwandler, die können im Schlaf laufen, wissen aber nicht, dass sie unterwegs sind. Oder ich habe selber erlebt mit meinem Bruder, wir haben als Kinder zusammen im Ehebett unserer Eltern früher geschlafen. Und da habe ich nachts mal irgendwie geträumt, ich habe das selber nicht gemerkt und habe mit meiner Faust ihm so richtig ins Gesicht geschlagen. Habe es aber nicht gemerkt, weil es im Schlaf passiert ist. Aber einen wachen Menschen zu überraschen, das ist schwierig, weil er bekommt mit, was um ihn herum geschieht. Das haben wir auf einer Freizeit in Brake mit unserer ältesten Tochter erlebt. Wir dachten, sie schläft schon und haben nochmal geguckt und dann lächelt sie uns an und sagt Hallo. Also sie war noch wach, deswegen konnten wir sie nicht überraschen oder so. Ja. Das ist das eine. Das zweite, wachen bedeutet wartendes Ausschau halten, dass man Wache hält. Wir kennen vielleicht diesen Ausdruck. Und Wächter zu sein, ist durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich selber habe auch schon verschiedene Arten von Wachen praktiziert. Das fing an mit der Zeltwache, wo wir Zeltevangelisation im Dorf hatten bei uns. Da hat man dann nachts im Zelt geschlafen, damit da niemand anders Unfug treibt. Also wir waren als Zeltwache da. Bei der Feuerwehr gibt es die Brandwache. Wenn man einen Brand gelöscht hat, bleiben immer noch ein paar Leute da, die aufpassen, ob noch wieder was aufflammt. Und wo ich früher bei der SSB in Stuttgart beschäftigt war, da gab es auch einen Wachposten. Wenn wir zu zweit oder zu dritt im Gleisbereich gearbeitet haben, musste einer immer auf die Züge achten und rechtzeitig Signal geben, dass ein Zug kommt, dass man rausgeht aus dem Gleis. Was sind so wichtige Eigenschaften eines Wächters? Gut, er muss körperlich fit sein, frei von Alkohol und Drogen und so weiter. Müdigkeit darf auch nicht unbedingt da sein. Er muss schnell reagieren und handeln können. Er darf sich nicht durch Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Und er muss zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden können. Wenn Paulus jetzt hier die Römer auffordert, aufzuwachen, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass er damit sagt, dass die ganze Gemeinde geschlafen hat. Aber ich denke, wir sehen in der Schrift ganz viele Hinweise auf wach zu sein, dass durchaus die Gefahr besteht, dass wir schläfrig werden können. Und ich denke, vielleicht kennen wir das aus unserem Leben, wenn man in so einen Trott reinkommt, wo es einem so richtig gerade gut geht, aber man dämmert oder lebt so dahin, aber kriegt eigentlich gar nicht so richtig mit, was passiert. Wir werden an vielen Stellen in der Schrift aufgefordert, wachsam zu sein. Zum Beispiel Matthäus 26, 41, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das kam mir ganz neu als praktische Anwendung für meinen Alltag. Wenn ich wach bin und mich auf den Herrn konzentriere, habe ich keine Zeit für Versuchungen. Ja, wenn ich mich auf den Herrn konzentriere, wenn ich auf ihn ausgerichtet bin, dann ist es schwer, gleichzeitig an was Negatives zu denken oder den Nächsten zu hassen, ja, wenn ich gerade mit Gott kommuniziere. 1. Korinther 16, Vers 13, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Epheser 5 schreibt Paulus, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und ich denke, das möchte Paulus in diesem Vers 11 im Römerbrief auch betonen, dass wir wach sind, dass wir mitbekommen, was um uns herum passiert. Dass wir Leute sind, Menschen sind, die sich ihrer Aufgabe in dieser Welt bewusst sind und sich darauf konzentrieren. Ich habe eine Aufgabe als Kind Gottes in dieser Welt. Deswegen hat Gott mich hier gelassen, dass ich mich darauf konzentriere. Dass wir uns nicht durch Nebensächlichkeiten dieser Welt ablenken lassen. Es gibt da so viele gute Dinge, ich rede jetzt gar nicht von Sünde. Es gibt so viele interessante und gute Dinge, die können mein ganzes Denken in Anspruch nehmen. Aber womit fülle ich meine Gedanken? Das ist die Frage hier, ja? Fülle ich sie mit Nebensächlichkeiten dieser Welt oder ist das Wort Gottes meine Quelle, die mein Denken und Handeln beeinflusst? Leute, die wach sind, sind Menschen, die in der Lage sind, schriftgemäß zu handeln und zu reagieren, weil sie in der Schrift zu Hause sind. Die erkennen können, was von Gott und was vom Teufel ist. Ja, und die auch etwas dafür tun, dass sie geistlich wach sind. Die ihre Beziehung zu Gott pflegen. Das alles gehört dazu, wach zu sein. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, in der wir jeden Tag drinstehen. Aber das ist Gottes Wille für uns. Ein paar Hindernisse, die uns daran hindern können, wachsam zu sein, ist, und eins ist mir ganz wichtig geworden, auch in dieser Zeit, Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort. Wenn ich Gottes Wort nicht kenne und mich mit allem Möglichen beschäftige, dann kann ich ganz leicht gleichgültig werden. Und leider ist es so, dass in vielen christlichen Kreisen und Gemeinden das Wort Gottes immer mehr an Bedeutung verliert. Es geht um Events, es geht um Gefühl, es geht um etwas zu erleben, ja, tolle Gemeinschaft zu erleben, was ja nicht falsch ist. Aber wenn das Wort Gottes nicht mehr die Richtschnur ist, wenn das Wort Gottes nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann haben wir die Orientierung verloren. Dann erleben wir auch heute eben viel Verwirrungen und Verirrungen in christlichen Kreisen, weil man sich nicht mehr an dem Wort Gottes orientiert. In der Weise bin ich gerne Fundamentalist, ja, dass das Wort Gottes mein Fundament ist. Ja, darauf kann ich bauen. Es gibt kein anderes Fundament. Paulus beginnt die Aufzählung der Waffenrüstung, ja, mit dem Vers in Epheser 6, Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Da steckt auch eine andere Bedeutung drin, auch Wahrhaftigkeit. Aber was ist denn die ultimative, unumstößliche Wahrheit? Das ist das Wort Gottes. Es gibt keine Alternative dazu. Wenn wir diesen Grund verlassen, dann leben wir nicht mehr zeitgemäß, dann leben wir zeitgetrieben. Und das ist der Unterschied. Wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen, dann werden wir von der Zeit und den Ereignissen getrieben und haben keinen Halt mehr, wo wir uns festhalten können. Ein zweiter Grund für gleichgültig kann sein, nicht bereinigte Sünde. Jesaja 59, ihr kennt die Verse, Vers 1 und 2, wo es heißt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Nicht bekannte Sünde, bewusst nicht bekannte Sünde, das hindert unsere Beziehung zu Gott. Das muss uns einfach klar sein und verleitet uns leicht dazu, in die falsche Richtung zu gehen. Wir können dann leicht den Blick für das Wesentliche verlieren. Ja, darum ist es auch wichtig, dass wir eben wachsam sind in Bezug auf uns selbst und auf unsere Beziehung zu Gott. Deswegen schreibt Paulus den Korinthern in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Ja, also er fordert uns auf. Ja, jetzt ist es kein krampfhaftes Suchen, ist bei mir jetzt irgendwas falsch? Da finden wir immer was, ja. Aber einfach dieses Prüfen, ist meine Beziehung zu Gott in Ordnung? Arbeite ich daran? Pflege ich die Gemeinschaft mit ihm? Das ist, denke ich, damit gemeint. Paulus gibt uns in diesem Text jetzt aber noch eine weitere entscheidende Begründung, warum die Zeit zu verstehen so wichtig ist. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Die Zeit richtig zu verstehen heißt, auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet zu sein. Römer 13, Vers 11b bis 12a. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Ja, das wichtigste und entscheidendste Ereignis in der Zukunft ist die Wiederkunft Jesu. Da kann weder die Hamas, die Hisbollah, der Iran, die USA oder China oder sonst irgendeiner etwas dran ändern. Das ist das wichtigste Ereignis, was der Welt bevorsteht. Und ich habe den Eindruck, mag da falsch liegen, aber dass wir uns mit einer rasenden Geschwindigkeit auf dieses Ereignis zubewegen. Und ich finde es eben sehr bemerkenswert, dass Paulus hier die Aufforderung, die Zeit richtig zu verstehen und zu erkennen, in direktem Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu stellt. Das ist mir vorher nie so groß aufgefallen. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja sehr interessant. Und er tut das auf eine zweifache Weise. Einmal sagt er, seit unserer Bekehrung ist schon Zeit vergangen, darum sind wir der Wiederkunft Jesu jetzt näher als zum Zeitpunkt unserer Bekehrung. Nun, das scheint uns logisch zu sein, ja? Aber er sagt hier ganz klar, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Und dann, die Nacht ist fast vorbei, der Tag kommt bald. Noch ist es dunkel, noch sehen wir vielleicht ein leichtes Morgengrauen am Horizont. Ja, aber er sagt schon zu der Zeit, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Aber ich glaube, wenn Paulus das hier sagt, dass wir näher sind als bei unserer Bekehrung, dann möchte er damit betonen, dass wir auf dieses Ereignis fixiert sind. Dass das unser Lebensziel ist, dass wir auf diese Begegnung mit Jesus zusteuern, und zwar unaufhaltsam. Mir ist dazu eine Situation aus meiner Jugendzeit in Erinnerung gekommen. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, da gab es noch viele Technik von heute nicht. Wir hatten noch einen Traktor, wo du den Pflug mit einem Schar noch mit der Hand hochheben musstest. Da gab es noch keine Hydraulik. Ja? Und mein Vater hat mir das Pflügen beigebracht. Und dann hat er, okay, du musst dich, wenn du eine gerade Folge pflügen willst, auf einen Fixpunkt konzentrieren und darauf zusteuern. Du darfst nirgendwo anders hinschauen, damit die Folge gerade wird. Und das funktioniert. Ich habe es dann ausprobiert. Ja, habe eine Weile gebraucht, bis es funktioniert hat, aber am Ende hat es funktioniert. Und ich glaube, das ist für uns als Kinder Gottes ganz wichtig, dass wir auf diesen Fixpunkt unserer Begegnung mit Jesus konzentriert sind. Und Johannes schreibt das so wunderbar in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Ist das nicht schön, dass Johannes das hier so tröstend schreibt? Ja, wir dürfen uns auf ihn ausrichten. Jesus weiß, dass wir nicht perfekt sind, da brauchen wir ihm nichts vormachen. Aber dafür hat er bezahlt, für unsere Schuld und Sünde hat er bezahlt. Aber ist mir das in meinem Alltag bewusst, dass mein Leben dazu dient, mich auf dieser Begegnung mit Jesus vorzubereiten? Und das ist ja ein Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes uns vorbereiten dürfen auf eine Begegnung, auf die wir uns freuen dürfen. Ich muss Jesus nicht mehr als Richter fürchten, der irgendwo dann auf mich einschlägt oder mich verurteilt. Nein, ich darf als sein Kind mich auf die Begegnung mit ihm vorbereiten. Und ich denke, das bedeutet auch zeitgemäß leben. Wenn wir das wollen, dann müssen wir uns als Kinder Gottes auf diesen Fixpunkt der Begegnung mit Jesus ausrichten. Ich denke, das ist das zeitgemäßeste Leben, was wir leben können als Kinder Gottes. Und wenn du darauf ausgerichtet bist, dann kannst du auch solche Ereignisse, wie wir sie gerade in Israel erleben, verarbeiten. Weil du weißt, auch das ist unter Gottes Kontrolle. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das auch nicht gutheißen. Nein, ich leide auch drunter. Aber ich muss nicht daran verzweifeln. Das ist der Unterschied. Ich muss nicht in einen Panikmodus geraten, wie viele Menschen dieser Welt, die keine Hoffnung haben. Das ist der Unterschied. Ich möchte aber noch einmal kurz auf Vers 11 zurückkommen, dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Ich meine, das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie schnell sich die Welt ändern kann. Ja, wie schnell Dinge plötzlich nicht mehr so sind, wie sie waren. Denken wir nur an die Corona-Zeit, ja. Ich habe das nochmal so aufgeschrieben, nur mal so, um mich das nochmal zu vergegenwärtigen. Wer hätte im Februar 2020, also vor wissen wir wie 3 Jahren, geglaubt, dass wir mal mit bedeckten Gesichtern rumlaufen, nicht mehr einfach in ein Lokal zum Essen gehen können, täglich beweisen müssen, dass wir gesund sind, um zur Arbeit gehen zu können, dass nur wegen einer Impfung der Arbeitsplatz gefährdet ist, dass wegen einer Impfung Familienmitglieder zu Feinden werden, dass man sich nicht einfach mehr treffen kann. Wenn uns das einer im Februar 2020 erzählt hätte, den hätten wir in die Klapsmühle geschickt. Er hat gesagt, du bist doch verrückt. Das ist bei uns doch alles völlig normal. Und das Besondere daran war ja auch noch, dass es weltweit geschah. Ja, und jetzt kommt noch die Situation der Ukraine, der Israel und so viele andere Krisenherde dieser Welt, die jetzt ja im Moment wieder ganz im Hintergrund verschwinden, wo man gar nichts mehr von hört im Moment in den Medien, ja. Dann daneben andere Themen, Gender-Thematik, Energiekrise, immer mehr Unruhen, immer mehr Krisenherde in der Welt, Abkehr von den Maßstäben der Bibel und so weiter. Und ich musste heute Morgen nochmal, wo ich das so durchging, denken, wenn ich mich von Gott abwende, dann entsteht ja kein luftleerer Raum. Wenn die Gesellschaft sich von Gott abwendet, dann kommt der Satan und füllt diesen Raum. Und ich habe heute Morgen noch erst von einem gläubigen Juden gelesen, das, was wir in Israel erleben, das ist Dämonie pur, sagt er. Hier sind Dämonen am Werk. Das ist nicht mehr menschlich, sagt er. Und das wird sich über die ganze Erde ausbreiten. Und wir wissen es von der Schrift her, dass das am Ende zunehmen wird. Das sollte uns als Kinder Gottes nicht überraschen. Und das ist mir so wichtig geworden. Ja? Wenn ich Gott ausschließe, und das gilt auch für mich ganz persönlich, wenn ich Gott ausschließe aus meinem Leben oder ihn zurückdränge, dann ist der Satan ganz schnell da, um diesen Raum auszufüllen. Und dann bringt er uns in Versuchung, dann bringt er uns in Versuchung zu sündigen und so weiter. Erkennen wir, wie wichtig diese Aufforderung von Paulus ist, die Zeit zu verstehen? Und ein anderes ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Ist uns als Kinder Gottes eigentlich bewusst, dass wir die Einzigen sind, die diese Geschehnisse dieser Welt einordnen können? Das kann kein Psychologe, das kann kein Politiker, das kann sonst niemand. Das können nur wir. Warum? Weil wir die Bibel und einen Vater im Himmel haben, der uns in seinem Wort mitteilt, wohin die Reise dieser Welt geht. Er teilt es uns mit, nicht in alle Details. Aber wir wissen, was das Ziel dieser Erde ist, wo es mit diesem Globus hingeht. Ja, ich habe gestern, glaube ich, war auf T-Online die Überschrift, ja, wenn es so weitergeht, dann werden wir alle ertrinken oder irgend sowas bezüglich Klimakrise. Nein, wem glaube ich mehr, diesen Klimapropheten oder dem Wort Gottes sagt, dass solange die Erde besteht, Sommer und Winter, Herbst und Frühling und so weiter nicht aufhören werden? Wem glaube ich mehr? Und ich möchte uns nur ein kurzes Beispiel geben. Der Prophet Jesaja schreibt, wo Gott zu ihm spricht, Jesaja 46, Vers 10 und 11. Wunderbare Verse. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Ja, Gott ist im Regiment und sein Plan wird zu 100% umgesetzt. Weil er schon das Ende kennt, kann er schon vom Anfang an her mitteilen. Ja, und deswegen bin ich immer mehr der Überzeugung, dass zeitgemäß Leben auch beinhaltet, sich mit der Prophetie der Bibel zu beschäftigen. Fast ein Drittel der Bibel ist Prophetie. Es ist ja nicht nur ein Nebensatz. Und das darf uns ermutigen, das darf uns einfach Mut geben. Ja, es geht nicht darum, jetzt jedes einzelne Ereignis auszulegen oder das ist jetzt das, aber wir dürfen von der Prophetie lernen, Gott sitzt im Regiment und er führt die Erde zu seinem Ziel. Und ich glaube, wenn Paulus hier schreibt, dass wir vom Schlaf aufwachen und die Zeit verstehen sollen, ja, dann bedeutet das ganz praktisch für uns, dass wir auf unserem, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, christlichen Gewohnheitsschlaf aufwachen und sehen, was gerade um uns herum passiert, was die Stunde geschlagen hat. Ein gläubiger Jude sagte einmal, seit dem ersten Jahrhundert nach Christus gab es keine Generation bis heute, die so viel Erfüllung biblischer Prophetie sieht wie wir momentan. Fand ich auch, habe ich drüber nachgedacht, fand ich interessant. Ja. Wenn man dann mal anfängt, so die Bibel ein bisschen aufzuschlagen, was schon alles passiert ist. Auch da möchte ich eine kleine Kostprobe geben. Im Hesekiel 36 lesen wir von der Wiederherstellung des nationalen Landes Israel. 100 Jahre von heute zurück war die Gegend eine Wüste. Da wuchsen nicht mal Kaktusse, da waren nicht mal Moskitos, denen war das zu trocken da. Und vergleicht das einmal mit Israel heute. Wir hatten Johannes Gerloff, der vielleicht manche von euch bekannt ist, bei uns in der Gemeinde, und der hat uns erzählt, dass auf den Bergen Samarias heute wieder der beste Wein Israel wächst, der zuletzt da gewachsen ist zur Zeit des Propheten Sacharja. Da sehen wir etwas von dieser Wiederherstellung, was Gott wiederhergestellt hat. Und was schreibt denn Hesekiel? Ja, und das Kapitel 36, zwei Verse. Und das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden, nachdem es zuvor verwüstet dalag, vor den Augen aller, die vorübergingen. Dann wird man sagen, dieses verwüstete Land ist wieder Garten Eden geworden. Und die Städte, die einst verödet, verwüstet und zerstört waren, sind nun befestigt und bewohnt. Ich glaube, alle von euch, die schon in Israel waren, die können das bestätigen. Ja, ich war selber leider noch nicht da, aber ich denke, wenn man Bilder sieht von Israel, was da alles blüht und grünt, dann können wir diese Verse nur bestätigen. Dann ein zweites. In Hesekiel 37 wird von den Totengebeinen berichtet, die wieder lebendig werden. Sagt er in den Versen 11 bis 13 und Vers 25a. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Und wiederum ein gläubiger Jude hat gesagt, das war die Situation zum Holocaust. Da hatten wir keine Hoffnung, da waren die Juden am Boden. Und was passierte 3 Jahre später? Die Nation Israel war geboren. Plötzlich war das Land wieder da. Und wir sehen, wie von aller Welt her die Juden zurückströmen. Sie haben jetzt fast 10 Millionen erreicht in Israel. Die von aller Welt zurückkommen, trotz der Situation in Israel. Ja, und dann ging das in Erfüllung. Erkennen wir, wie hautnah wir Erfüllung biblischer Prophetie erleben? Ich finde das begeisternd. Und das macht mich so zuversichtlich auf meinen Herrn, dass er das, was vor Hunderten oder Tausenden von Jahren gesagt wurde, tatsächlich wortwörtlich erfüllt. Ich glaube, dass Israel und alles, was damit zusammenhängt, für uns heute das deutlichste Zeichen der Endzeit ist. Wir haben kein deutlicheres Zeichen. Es ist das einzigste Volk dieses Planeten Erde, das 2000 Jahre von der Bildfläche verschwunden war und jetzt an derselben Stelle, mit derselben Hauptstadt, mit derselben Sprache, mit derselben Tora, sage ich mal so, ja, wieder da ist. Es ist einmalig in dieser Welt. Und ich denke, da dürfen wir über unseren Herrn und Gott staunen, was er vollbringt. Und noch eines ist mir bewusst geworden. Wir leben wieder in einer Zeit wie im ersten Jahrhundert. Habt ihr das schon gewusst? Israel und die Gemeinde existieren parallel. Das gab es nur im ersten Jahrhundert. Ab 70 nach Christus war die Nation Israel weg. Die 69 Jahrwochen, von der Daniel spricht, die haben sich wortwörtlich erfüllt an dem Tag, wo Jesus in Jerusalem einzog. Und der Unterschied zu damals, zu uns heute ist, damals hat Gott Israel beiseite gestellt, nicht verworfen, sondern beiseite gestellt und hat seine Geschichte mit der Gemeinde begonnen. Und ich denke, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo Gott die Geschichte mit der Gemeinde beendet und seine Geschichte mit Israel vollends ausführt. Ja, hören wir noch einmal die Worte, die ich vorhin gelesen habe, was Gott sagt. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Nichts und niemand kann ihn daran hindern. Und deshalb sollen wir aufwachen und die Zeit erkennen. Deswegen sollen wir erkennen, dass unsere Errettung, damit ist die Gemeinde, da ist nicht unsere Wiedergeburt hier mit gemeint, da ist die Errettung unseres Leibes mit gemeint, dass wir einmal bei Jesus sind und den vollkommenen Leib haben. Der Tag ist nahe, wir leben noch in der Nacht dieser Welt, aber wir sehen schon dieses Morgenrot der Wiederkunft Jesu. Wir dürfen uns darauf ausrichten und freuen. Aber, und das noch ein letztes, zeitgemäß zu leben, bedeutet auch Konsequentem aus Erkanntem zu ziehen. Darum spricht Paulus hier, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Zum einen zeitgemäßes, konsequent ablegen. Und wir haben in der Einleitung schon ein bisschen so von diesen Werken gehört, die uns nicht zu unserer Identität mehr gehören. Ja? Die sollen wir ablegen. Das sind die Werke Satans. Und die Waffen des Lichtes anlegen. Da ist mir aber eins aufgefallen, wo ich das gelesen habe. Vergleicht der Paulus hier nicht Äpfel mit Birnen? Wieso soll ich Werke ablegen und Waffen anziehen? Wie passt denn das zusammen? Ist aber interessant. Er tut es nämlich nicht. Die letzten beiden Verse in unserem Text geben uns die Lösung. Da sagt er nämlich, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Für die Werke der Finsternis, von der Paulus hier spricht, brauchen wir nicht zu kämpfen. Wir brauchen uns nur selber überlassen, wir brauchen uns nur treiben lassen. Dann kommen diese Werke von ganz alleine, weil das steckt in unserem alten Menschen drin. Dafür brauchen wir nicht zu kämpfen. Aber um Christus anzuziehen und einen Lebenswandel mit dieser neuen Identität, wie du am Anfang gesagt hast, zu leben und zu führen, brauchen wir die Waffen des Lichts. Ich erinnere nur an die geistliche Waffenrüstung, die Paulus uns nennt in Epheser 6. Die brauchen wir jeden Tag. Die ist erforderlich. Und deshalb ist hier die Gegenüberstellung von Werken der Finsternis und Waffen des Lichts durch Paulus völlig korrekt. Weil diese neue Identität ausleben, das kostet Kampf, weil wir noch den alten Leib haben, der uns immer wieder versuchen will. Wenn wir als Kinder Gottes zeitgemäß leben wollen, dann heißt das für uns, dass wir die Zeit verstehen, wachsam sind und erkennen, wie sich biblische Prophetie erfüllt. Dass wir auf die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus ausrichten und in der Erwartung seiner Wiederkunft leben. Und dass wir vom Wort Gottes erfüllt sind, damit er unser Leben prägt und wir im Licht wandeln. Dann sind wir in der Lage, auch die Geschehnisse dieser Welt einzuordnen. Ich sage nicht zu verstehen, nochmal, aber wir können sie einordnen in den Plan Gottes. Ein Lehrer sagte mal, wo ich in Hamburg da am Pastorenkolleg studiert habe, wenn wir über Gott sprechen, müssen wir immer daran denken, wir sind das Geschöpf und Gott ist der Schöpfer. Wir verstehen nicht seinen Ratschluss in allen Punkten, überhaupt nicht. Aber wir wissen, dass sein Ratschluss und sein Plan gut ist, mit allem, was dazugehört. Ich möchte mit ein paar Versen aus dem 1. Thessalonicher Brief schließen und lese ihn nach der neuen Genfer Übersetzung, die es sehr gut und verständlich ausdrückt. 1. Thessalonicher 5, die Verse 3 bis 9. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid der Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Und der letzte Vers ist so tröstlich. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unserem Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Lasst uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir stehen anbetend vor dir und können da nur rüber staunen, wie wunderbar dein Plan ist für deine Kinder. Ja, Sünde ist grauenhaft. Wir sehen die Auswirkungen der Sünde auf unserem Planeten an allen Ecken und Kanten. Aber wir wissen auch, dass du trotzdem alles unter deiner Kontrolle hast. Und du hast es uns in deinem Wort verheißen, dass die Ungerechtigkeit zunehmen wird, dass dieser Einfluss zunehmen wird am Ende der Zeit. Aber wir danken dir, dass du die Zügel nicht aus der Hand gibst. Du wirst auch den Plan mit deinem Volk Israel zu Ende führen. Und nichts und niemand kann dein Volk vernichten, weil du zu deinem Volk stehst. Und wir beten noch einmal für sie. Wir beten für das ganze Volk, dass du deinen Plan mit diesem Volk ausführst und dich dadurch verherrlichst. Herr, lass uns aber auch wachsam sein. Lass uns die Dinge und die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir uns auf deine Wiederkunft vorbereiten. Eine Begegnung, auf die wir uns freuen dürfen, wo wir mit großer Freude darauf zugehen dürfen. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du dieser unaussprechlich gute, großer Gott bist. Und wir beten dich an. Amen.